Der Runtimes Podcast. Dein digitales Läufermagazin.
Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema. Es geht um Frauen und Sport und wie wir besser auf unseren Körper aufpassen. Und zu Gast ist Angelika Konrads. Sie ist Gründerin von Fembytes, hat eine große Leidenschaft für die Frauengesundheit, ist Weltenbummlerin, macht gerne Krafttraining und hat immer für jeden ein offenes Ohr. Ja, und bestimmt auch viel zu erzählen. Herzlich willkommen, Angelika. Schön, dass du bei uns bist.
Schön, da zu sein. Dankeschön.
Warum ist das Thema Frauen und Sport und Gesundheit so wichtig für dich?
Ich habe nach 14 Jahren die Antibabypille abgesetzt und bin dann 2 Jahre mit hormoneller Akne, Haarausfall, Darmproblem, einer Immunschwäche, Kopfschmerzen, PMS, Periodenschmerzen, also alles Mögliche durch die Welt gelaufen, ohne wirklich zu wissen, dass es beim Absetzen der Pille kam und ohne zu wissen, dass ich unter dem Post-Pill-Syndrom gelitten habe. Also ich wurde weder von meiner Gynäkologin noch von meinem sonstigen Umfeld wirklich dazu aufgeklärt. Und weil niemand darüber geredet hat und man inzwischen davon ausgeht, dass es mindestens 80% der Frauen so geht, wenn sie die Pille absetzen, habe ich mir das zum Auftrag gegeben, sozusagen, A, über das hormonelle Gleichgewicht aufzuklären und B, eben Unterstützung anzubieten. Für alle, die es nicht kennen, das Post-Pill-Syndrom, mal kurz zu beschreiben, ist eine Konstellation von circa 80 physischen, aber auch psychischen Symptomen. Und darunter sind eben Haarausfall, Akne, Verstimmungen, Immunschwäche, Unterleibsschmerzen und. Also das ist eine lange, lange Liste. Und das kann eben infolge des Absetzens eines hormonellen Verhütungsmittels auftreten, wie beispielsweise die Pille oder auch die Hormonspirale.
Wahnsinn. Ja, ich finde das total spannend, weil viele ja auch die Pille nehmen und da genommen haben, auch viele Sportler durchgenommen haben. Also ich habe zum Beispiel auch jahrelang die Pille durchgenommen und hatte irgendwie nie drüber nachgedacht, ob das irgendwas mit meinem Körper macht. Und man hat auch tatsächlich also das Gefühl gehabt, ich bin total unabhängig, ne? Weil ich kann das alles quasi steuern und habe dann nicht das Problem, dass ich bei einem Wettkampf meine Tage habe und so weiter. Also es ist ja schon auch so ein Kontrollding, ne? Dass man da irgendwie seine Hormone in Schach hält.
Absolut.
Das ist ja wirklich so, dass viele die einfach absetzen, weil sie dann doch irgendwie ja ihr Leben so ein bisschen umstellen und dass man dann so krass darunter leidet. Also irgendwie wird man darauf nicht so ganz vorbereitet. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, was passiert denn genau, wenn man jetzt die Pille ganz lange nimmt und die dann absetzt? Also was sind dann die ersten Reaktionen vom Körper und warum ist das dann so schlimm? Oder muss man die auch ausschleichen oder nicht? Weil das hatten einige Athleten auch mal gefragt, ja, kann man das ausschleichen oder nicht und was passiert überhaupt und kann ich dann ganz normal weiter trainieren? Also für alle, die jetzt die Pille absetzen wollen und gar nicht genau wissen, was sie da machen, vielleicht kannst du da mal ein bisschen was zu sagen.
Ach, super gerne. Also die Pille ist ja im Endeffekt nichts anderes als ein Medikament. So. Und wenn wir Frauen dieses Medikament jeden Tag einnehmen, was ja unsere natürliche Hormonproduktion zum Stoppen bringt und durch eine künstliche Hormonproduktion quasi ersetzt, hat das einige Nebenwirkungen. Es ist so, klar, es ist super angenehm. Ich habe das auch sehr, sehr lange gemacht. Wie gesagt, 12 Jahre und ich habe die Pille durchgenommen, auch zum Teil, um natürlich die Periode nicht zu bekommen, was ja total ätzend ist dann immer. Ne? Man will das nicht, man will funktionieren, man möchte Leistung erbringen, aber das geht halt komplett gegen unseren Rhythmus als Frau. Das muss man eben mal sagen, weil der weibliche Körper ist biologisch gesehen nun mal komplett anders als der männliche Körper. Und der Auslöser der Nebenwirkungen, die vom Pilleabsetzen kommen, also wenn man diese Medikamente nicht mehr einnimmt, können unter anderem beispielsweise Giftstoffe in Leber und Nebenniere sein, was wiederum den Darm beeinträchtigt. Die Pille zerstört stört außerdem diese Prozesse der körpereigenen Stoffwechselprozesse. Die hängen nämlich von bestimmten Vitaminen und Mineralstoffen ab. Und man nennt die Pille auch oft im Jargon, im Fachjargon sozusagen, Nährstoffräuber. Weil ganz, ganz viele Nährstoffe dadurch nicht richtig vom Körper aufgenommen werden kann. Das heißt, aus diesen ganzen Dingen resultiert ein hormonelles Ungleichgewicht. Und ich sage immer, es ist super, super wichtig, wenn man vorhat, die Pille abzusetzen, aber auch während man die Pille schon einnimmt eigentlich, vor allem mit dieser Langzeiteinnahme, sollte man diesem Nährstoffmangel und dieser Vergiftung sozusagen entgegenwirken durch eben geeignete Präparate. Das heißt, es sollte sichergestellt werden, dass man das komplette Entgiftungsorgansystem im Körper, also Leber, Niere und dann eben Darm unterstützt, und man diesem Nährstoffmangel entgegenwirkt durch Produkte, die dafür auch wirklich entwickelt wurden. So kann man seinen Körper einfach gescheit unterstützen und kann diese ganzen Post-Pill-Thematik aus dem Weg gehen. Weil das im Endeffekt halt wirklich beeinträchtigt. Weil was man sich vorstellen muss, ist, durch diese künstliche, ich sag jetzt mal, Thematik im Körper, die da abgeht, verlernt ja der Körper, seine körpereigene Hormonproduktion überhaupt zu aktivieren. Und wenn diese künstlichen Hormone dann entfernt werden und der Körper muss erstmal lernen, wieder auf eigene Art und Weise zu funktionieren und wird dabei dann aber nicht unterstützt, das ist schwierig, ja. Das ist wie, als würde man einem Kind sagen, so, jetzt fang mal an zu laufen, ich gucke dir dabei zu und ihm nicht kurz mal die Hand geben und sagen, so, wir machen das jetzt mal zusammen. Also es ist wirklich, ich kann es immer nur wiederholen, man muss da wirklich auf sich Acht geben und seinen Körper unterstützen und das eben auch verbreiten, dieses Kernwissen eigentlich, weil wir wirklich, wie gesagt, nach einem Rhythmus von einem männlichen Körper gerade in der Sportszene leben und nicht nach unserem eigenen Rhythmus. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade.
Also haben es Männer einfacher im Sport als Frauen?
Also ich meine, es gibt einige Sportarten, in denen Männer und Frauen gemeinsam antreten, wie jetzt zum Beispiel der Reitsport, ne? Aber die meisten Sportarten sind ja nach Geschlechtern getrennt, weil die physiologischen und anatomischen Unterschiede zwischen Männern und Frauen einfach zu ungleichen Leistungsbedingungen führen können, ne? Das ist ganz normal. Aber grundsätzlich haben Männer eben keinen monatlichen Zyklus, sondern einen täglichen und können jeden Tag dieselbe Leistung erbringen. Und wir Frauen können das biologisch gesehen einfach nicht. Es ist unmöglich und es sollte auch einfach anerkannt werden, ne?
Ja, ich finde das sehr spannend, weil ich tatsächlich auch, ich habe 4 Brüder, wahrscheinlich ist man dann auch ein bisschen härter zu sich selbst, aber so dieses, ich habe da echt nie Rücksicht drauf genommen. Also ich habe nie auf meinen Zyklus irgendwie geachtet, sondern immer gedacht, ja, das ist für so Weicheier, die immer in sich reinhören und das geht schon und so. Aber du sagtest gerade, das ist wirklich wichtig. Vielleicht kannst du uns da noch so ein paar Tipps geben. Wie macht man das? Also wie sieht so ein zyklusorientierter Lebensstil auch aus? Worauf muss man achten jetzt im Training, in der Ernährung? Weil ich glaube, also ehrlich gesagt, ich hatte überhaupt keine Ahnung davon.
Damit bist du auf gar keinen Fall alleine. Also ich glaube, da könnte ich jetzt tagelang drüber erzählen. Aber ich glaube, das Wichtigste an dieser Stelle ist, wir Frauen haben einen sogenannten infradianischen Zyklus. Also das ist ein biologischer Rhythmus, der einfach länger als 24 Stunden andauert und sich einfach über einen Zeitraum von mehreren Tagen, Wochen, Monaten oder sogar Jahren erstreckt. Männer haben einen zirkadianen Rhythmus, ja, also einem 24-Stunden-Zyklus, wie jetzt beispielsweise dieser typische Schlaf-Wach-Rhythmus, den wir alle kennen. So, Beispiel zum Beispiel für diesen infradianischen Rhythmus ist unser Menstruationszyklus, ne? Der dauert jetzt, wenn wir von einem biologischen Schulbuch ausgehen, 28 Tage in der Regel und währenddessen durchläuft der Körper unsere Zyklusphasen und eben verschiedene hormonelle Veränderungen, weil klar, wir wollen ja unsere biologische Art will ja einen Eisprung haben und dann entsprechend sich auf eine Schwangerschaft vorbereiten. Ne? Also jetzt mal ganz auf einer biologischen Ebene das gesehen. Aber ein infradianischer Rhythmus ist beispielsweise auch eine Schwangerschaft, weil die dauert 9 Monate, ne, und dient eben dem Wachstum des Fötus. Ich vergleiche diesen infradianischen Zyklus auch immer mit Jahreszeiten. Das wird ganz, ganz oft gemacht, weil wir haben ja auch eine körperliche Reaktion auf Veränderungen von Jahreszeiten, wie beispielsweise, wenn es jetzt wie jetzt gerade, es wird wieder dunkel, ja, jetzt müssen wir wieder unseren Schlaf-Wach-Rhythmus anpassen, und dann bemerken wir, unsere Stimmung verändert sich, ne, also dann nehmen es manche saisonale Depressionen, andere nennen das saisonale affektive Störung, es ist egal, was es ist halt, wir merken, okay, wir werden irgendwie müder, und wir werden ein bisschen trauriger, weißt du, der Sommer ist vorbei, alles ganz normal. Wichtig ist nur, dass wir um unseren Zyklus und um diese innere Uhr wissen und das einfach berücksichtigen in unserem Alltag, weil das kann im Endeffekt unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit als Frau tatsächlich wirklich verbessern. Also, wenn man weiß, hey, okay, ich habe diesen biologischen Rhythmus, ich kann nicht jeden Tag dass dieselbe Energie aufbringen, das geht einfach nicht, dann kannst du das steuern. Du kannst nach deinem Zyklus trainieren, arbeiten, essen. Nochmal, wir leben in einer Welt, die anhand männlicher Daten und anhand dieses 24-Stunden-Rhythmus gestaltet wurde. Und wir haben diesen infradianischen Zyklus und das ist komplett gegensätzlich zu dem, wie wir jetzt eigentlich leben. Aber ich glaube, es reicht schon mal, wenn man jetzt das anerkennt und sagt, okay, ich verstehe, dass ich einzelne Zyklusphasen habe, die sich dann auch auf mein Training auswirken können. Wir wissen beispielsweise, dass wenn man je näher man an den Eisprung kommt, also so in der Mitte des Zykluses, wenn der Östrogenspiegel am höchsten ist, dass dann die Bänder und die Gelenke lockerer werden, was zu einem Verletzungsrisiko führen kann. Ja, also sollte man vielleicht in dieser Phase aufpassen, wie man trainiert. Sollte man vielleicht nicht unbedingt heftiges Krafttraining machen, sondern vielleicht ein bisschen Yoga oder so. Ja, warum passiert das im Körper? Ganz kurz, um nochmal auf dieses biologische Grundwissen zurückzukommen. Der Körper bereitet sich auf eine Schwangerschaft vor. Deswegen wird alles dehnbarer, ne, weil es soll einfacher sein für die Einnistung, dass da wirklich was passieren kann. Klar, im Alltag brauchen wir das aber eigentlich nicht, weil wir jetzt nicht jeden Tag, jeden Monat schwanger werden möchten. Aber es ist halt nun mal so. Das ist einfach das, was biologisch passiert. Und der Zyklus beeinflusst halt einfach unsere Energie, unsere Ausdauerfähigkeit, und wenn wir wissen, hey, okay, in dieser ersten Phase steigt der Östrogenspiegel an, da haben wir volle Kanne Energie, können wir diese Energie ganz anders nutzen, wenn wir wissen, dass in der zweiten Zyklushälfte, also der Lutealphase nach dem Eisprung, wenn es gerade auf die Periode zugeht, wenn es dann ein bisschen anstrengender wird, wir sind ein bisschen müder, wir sind ein bisschen erschöpfter, da wissen wir, okay, Ausdauertraining beispielsweise fällt einem total schwer. Manchmal hat man das, an einem Tag performt man super gut, am nächsten Tag irgendwie ist es alles ein bisschen schwieriger. Es könnte tatsächlich mit dem Zyklus zusammenhängen. Und da ist aber auch jeder Körper und jeder Zyklus anders. Ne? Daher ist es einfach umso wichtiger, dass man wirklich da lernt, auf seinen Körper zu hören und das Training entsprechend auch anzupassen und auch zu sagen, okay, heute kann ich mal vielleicht nicht so viel leisten und es ist vollkommen in Ordnung.
Lohnt sich das auch mal zu dokumentieren vielleicht, weil viele, also ich wüsste zum Beispiel manchmal nicht, bin ich jetzt nur deswegen müde oder habe ich einfach nur nicht genug geschlafen? Also manchmal gibt es ja auch noch andere Faktoren, die irgendwo reinspielen.
Ja.
Also man kann es ja auch übertreiben mit dem, sich immer auf seinen Körper nur reinzuhören, dann kommt man ja zu gar nichts mehr quasi.
Absolut.
Weißt du, wie findet man da so eine gesunde Balance und wie, also auch jetzt ernährungstechnisch, gibt es da irgendwie so konkrete Tipps, dass man in einer bestimmten Phase irgendwie, gerade jetzt, ich denke gerade an Eisen zum Beispiel, ne? Wir haben ja oft ein Eisenproblem, also würdest du sagen, dass man auch ganz konkret irgendwo darauf achten kann, einfach um mal irgendwie anzufangen, also dass man so ein bisschen mehr das dokumentiert oder einfach schaut, okay, was brauche ich, worauf habe ich wirklich Hunger, weil manche haben ja auch gar kein Gefühl mehr dafür, ne, was dem Körper gerade fehlt. Also meine Schwester zum Beispiel, die hat manchmal Lust auf auf Möhren wochenlang, dann ist ganz klar, da ist ein Mangel. Aber also das finde ich zum Beispiel spannend, dass manche das wirklich, wo der Körper das genau sagt, und bei anderen, die haben gar kein Gefühl mehr dafür irgendwie, ne?
Absolut. Also wir sagen auch immer, das Einfachste, was man mal machen kann, ist so 1 bis 3 Zyklen einfach mal aufzuschreiben. Wie fühlt man sich in der Phase? So entweder Day by Day oder Woche by Woche. Ne? Also wie fühlt man sich? Wie ist das Energielevel? Wie schläft man? Wie ist die Stimmung? Was hat man irgendwie besondere Gelüste oder so? Ne? Dann bekommt man schon mal so ein Gefühl für seinen Zyklus, ein Gefühl dafür, hey, was passiert da eigentlich mit mir auf einer monatlichen Basis? Weil natürlich viele gar nicht 1 zu 1 zusammenzählen können, wenn sie immer wieder jeden Monat zur selben Zeit ihr Leben komplett in Frage stellen und wissen und nicht mehr wissen, oh, ist die Partnerschaft noch gut oder soll ich mich trennen oder was ist da eigentlich los? Und manchmal, wenn man das aufschreibt, merkt man, ah, okay, das ist PMS. Das hat was mit dem prämenstruellen Syndrom vor der Periode zu tun und das sind meine Hormone. Es ist dann tatsächlich nicht so, dass mein ganzes Leben an dem Tag dann total schlecht ist, sondern ne, das hat was damit zu tun. Und ja, man kann sich je nach Zyklusphase entsprechend ernähren. Wir haben dazu auch jede Menge ausführlich lange Blogposts schon mal erfasst. Das gelingt aber nicht immer. Und wie du schon sagst, es ist unheimlich schwierig, das im Alltagsstress, ja, weil wir haben nun mal alle einen Alltag. Die einen haben Kinder, die anderen haben keine Kinder, dafür haben sie was anderes. Es ist super, super anstrengend, das oft zu integrieren. Ich finde immer, man kann im Allgemeinen darauf achten, seine guten Bakterien zu unterstützen durch entsprechende Ballaststoffe und entzündungsarm zu essen. Und zum Beispiel auf industriellen Zucker, Fleisch, Transfette, Gluten und Omega-6-Fettsäuren und zum Beispiel auch Kaffee einfach reduzieren. Ja. Ich plädiere immer dafür, dass man Vitamin 6 in entsprechenden Mengen und auch in entsprechender Kombination zusätzlich supplementiert, da wir das in den Mengen, in denen wir das für unsere Zyklusgesundheit brauchen, gar nicht aufnehmen können über die normale Ernährung. Also dafür müssen wir schon sehr, sehr viele Bananen essen. Also das macht einfach keinen Sinn. Ich glaube, man sollte so ein bisschen für sich verstehen, so Verständnis zu entwickeln für, was esse ich denn tatsächlich am Tag? Mal so ein bisschen zu hinterfragen, nehme ich Proteine ausreichend zu mir? Gerade in der Lutealphase ist es zum Beispiel wichtig. Habe ich vermehrt Hunger, weil ich gerade, also Lutealphase ist die zweite Zyklushälfte des Monats, ne, also wo auch PMS auftreten kann, also wo wir uns auf unsere Menstruation vorbereiten, habe ich in dieser Phase zum Beispiel auch mehr Hunger, weil der Kalorienbedarf steigt in dieser Phase beispielsweise auch an. Viele verwechseln das dann mit dem Heißhunger, also dieses Heißhunger auf Zucker oder Heißhunger auf Chips. Meistens braucht der Körper in dieser Phase einfach nur mehr Proteine. In welcher Art und Weise man die jetzt auch zu sich nehmen möchte, ob man sich jetzt vegan ernährt oder alles isst, es sei jetzt mal sekundär dahingestellt. Aber mal so ein bisschen darauf zu achten und zu hinterfragen, Moment mal, was nehme ich da gerade eigentlich zu mir auf einer Daily-Basis? Habe ich genug Ballaststoffe in meiner Ernährung? Wiege ich mich ausreichend? Es gibt so kleine Tricks wie beispielsweise Kaffee vorm Frühstück sollte man als Frau auf gar keinen Fall trinken.
Oh wei, da mache ich schon mal alles falsch.
Es ist jedes Mal, wenn ich das sage, sagen alle, das ist so scheiße, das mache ich aber die ganze Zeit. Das ist Kaffee vorm Frühstück, setzt den Körper unter sehr, sehr viel Stress. Und dieser Stress, also diese Cortisolerhöhung, die da im Körper dann stattfindet, hat Einfluss auf alles. Auf unsere Hormone, auf unseren Blutzuckerspiegel, alles. Also es hängt ja im Endeffekt, es ist ja ein großes Gesamtbild, was da zusammenhängt. Und da mal so zu gucken, hey, wenn ich den Kaffee morgens vor dem Frühstück weglasse und den erst später trinke oder nachdem ich eben was gegessen habe, was, ne, passiert da was mit mir? Habe ich dadurch weniger Periodenschmerzen beispielsweise Oder habe ich dadurch mehr Energie? Ist meine Stimmung dadurch ein bisschen besser, weil ich nicht immer in dieses Stimmungstief falle, sobald ich dann Hunger verspüre? Ne? Also es geht darum, mal ein bisschen vielleicht zu reflektieren und mal ein bisschen zu beobachten. Ohne Judgment, ohne irgendwelche negativen Emotionen, sondern einfach mal zu beobachten, was nehme ich da gerade eigentlich zu mir? Was passiert danach mit meinem Körper? Nochmal, jeder Körper ist anders. Aber wir können über unser Essverhalten und unseren Lebensstil schon so, so, so viel beeinflussen. Ich glaube, das ist vielen gar nicht so präsent oder bekannt. Und ich glaube, vielen ist es auch, und das verstehe ich auch, zu umständlich, dann beispielsweise nach ihren Zyklusphasen sich zu ernähren. Und wir haben 4 Zyklusphasen, ne? Dann jede Woche irgendwie eine andere Ernährung zu. Das geht oft einfach nicht. Und das ist auch ganz, ganz klar. Aber es reicht oft schon einfach, liebevoll mit sich umzugehen und zu reflektieren.
Ja, man gewöhnt sich ja auch an so Zustände, ne? Also oft merken es ja eher die Menschen in unserem Umfeld, wenn wir gerade in irgendeiner Phase sind, kann ich
jetzt sagen. Das auch, ja. Oh, oh. Die Armen.
Die Armen, ja, doch, das ist wohl wahr. Vielleicht kannst du mal, weil es ist ja wirklich ein super komplexes Thema, aber ich finde immer so konkrete Sachen eigentlich ganz gut. Vielleicht kannst du nochmal sagen, was sind denn vielleicht Hinweise, wo wir merken, okay, es sind hormonelle Probleme oder gibt es auch Dinge, die wir einfach nicht über unseren Körper wissen? Also wir haben da ja anfangs schon drüber geredet, ne? So als Jugendlicher dann in den 20ern, 30ern, 40ern, 50ern und so weiter. Was sind vielleicht so Hinweise in den verschiedenen Lebensphasen, wo wir merken, okay, es stimmt was nicht und es ist hormonell, dass man einfach ein bisschen mehr Bewusstsein dafür hat?
Also klar, natürlich. Ich muss dazu aber auch sagen, hormonell bedingte Symptome können je nach Körper natürlich auch anders sein, unterschiedlich sein, können einfach variieren, das ist normal. Man sagt, es gibt über 80 Symptome, die hormonell bedingt sein können. Und auch hier wieder reflektieren und sich selber beobachten, was passiert da. Beispielsweise, so dass das meiste, was unter dem die meisten Frauen leiden, sind beispielsweise Müdigkeit und Leistungsschwäche, also diese totale Erschöpfung, Stimmungsschwankungen, die bis in sehr, sehr starke Reizbarkeit gehen, Kopfschmerzen, ja, oder auch Migräne. In sehr, sehr vielen Fällen kann auch eine Migräne hormonell bedingt sein. Schweißausbrüche und Hitzewallungen, dass man zum Beispiel in den Wechseljahren oder auch vor der Periode, also wenn man PMS hat, nachts aufwacht und das komplette Bett, einschließlich man selbst, ist komplett durchgebadet, kann auch hormonell bedingt sein. Konzentrationsstörungen, Periodenprobleme, wie jetzt beispielsweise sehr starke Periodenschmerzen, das ist nicht normal, sagen wir auch immer wieder. Schmerzen an sich sind nicht normal und sollten auch nicht als normal irgendwie angepriesen sein. Hautprobleme, also hormonelle Akne, gerade was den Kinn-Kieferbereich, Dekolleté-Rücken anbelangt. Libido-Verlust zum Beispiel auch, gerade sehr, sehr beliebt nach dem Pille-Absetzen, nach einer Schwangerschaft, in der Menopause, immer wenn so eine hormonelle Schwankung eben einsetzt. Gewichts- und Abnahme sind auch sehr bekannte hormonelle Probleme, die auch sehr, sehr stark, also Störung jetzt mit dem Stoffwechsel, also das ist dann auch sehr, sehr stark wieder mit dem Darm in der Symbiose. Haarausfall, davon war ich auch sehr, sehr, sehr stark betroffen. Genauso aber wie auch wie vermehrtes Haarwachstum an bestimmten Stellen. Also gerade auch wieder im Kinnbereich, um die Brust rum, am Bauch. Das ist auch nicht normal und kann hormonell bedingt sein. Und genauso wie Schlafstörungen. Also ich glaube, Frauen also der Menstruationszyklus, klar, die Prämenopause, die Wechseljahre nach der Schwangerschaft, nach dem Pilleabsetzen, immer dann, wenn so ein hormoneller Schub ist, so eine Phase, in der man eben so ein hormonelles Ungleichgewicht hat, gerade da sollte man sehr, sehr stark auf sich aufpassen, weil das passiert, das ist das ganz normal. Wir haben ständig diese hormonellen Schwankungen in unserem Menstruationszyklus. Aber es gibt eben ein Normal und es gibt ein Oh-oh, deine Hormone sind auch so nicht im Gleichgewicht. Also es ist ein bisschen komisch, weil wenn ich von hormonellem Gleichgewicht spreche, aber gleichzeitig sage, wir haben diese Schwankungen, also ein hormonelles Gleichgewicht, diese hormonellen Schwankungen, die wir erleben in unserem Menstruationszyklus jeden Monat, sind normal. Aber wenn die sehr, sehr stark schwanken und wir dadurch mit diesen Symptomen zu kämpfen haben, ist das eben nicht mehr normal. Beispiel Schmerzen oder Beispiel Libidoverlust nach der Schwangerschaft. Wenn wir nach der Schwangerschaft erstmal brauchen, bis der Körper sich wieder regeneriert hat, das dauert einfach und da ist auch wieder jeder Körper sehr unterschiedlich. Und da sollten wir unserem Körper auch Zeit geben und da sollte auch viel, viel mehr Akzeptanz da sein, auch vom Partner, dass es eben dauern kann. Aber wenn man dann nach einem Jahr immer noch keine Libido hat, das ist nicht normal und dem kann man wiederum entgegenwirken. Und auch da ist wieder so dieses Reflektieren, darüber reden. Ich glaube, wir vergessen auch darüber zu reden im Alltag und uns gegenseitig auch als Frauen da so ein bisschen zu supporten und immer mal wieder zu fragen, hey, wie geht's dir eigentlich? Oder hast du mit irgendwas gerade zu tun, zu kämpfen? Da so ein bisschen mehr auch die Männerwelt zum Beispiel auch ein bisschen mehr einzubeziehen, weil die auch sehr, sehr oft nicht wissen, was passiert da eigentlich jetzt gerade. Woher sollen sie es auch wissen, wenn man nicht darüber redet? Ne? Also Männer können beispielsweise auch hormonelle Veränderungen erleben. Ne? Glaubt man nicht, ist aber tatsächlich so. Gerade wenn jetzt zum Beispiel der Testosteronabfall während einer Stressphase ist oder auch während der Andropause, was quasi die Menopause ist beim Mann, die dauert viel, viel länger. Also die männliche Menopause, das ist dieses altersbedingte Absenken des Testosteronspiegels. Das dauert, wenn man jetzt die Menopause im Vergleich hat, natürlich sehr, sehr viel länger. Weil die Menopause, da ist der Hormonabfall total abrupt. Und bei der Andropause bei Männern geht das schrittweise über einen längeren Zeitraum und dadurch haben die diese ganzen Symptome nicht, aber trotzdem fühlen auch diese Männer sich viel leichter erschöpft oder haben dann auch mit Haarausfall zu kämpfen oder auch mit Libido zu kämpfen und darüber redet man auch in der Männerwelt nicht so offen. Also ich finde, wir könnten da echt ein bisschen offener drüber reden und uns da gegenseitig unterstützen. Aber ja.
Ja, und man denkt ja auch, es ist so gegeben. Ne? Ich habe eine Freundin, die hat ganz, ganz schlimme Schmerzen, wenn die ihre Tage hat. Ist wirklich kaum auszuhalten, die kommt kaum aus dem Bett. Aber das ist irgendwie normal, weil das halt schon so lange so ist. Das ist irgendwie normal. Ne? Also ich glaube, wir denken gar nicht drüber nach, okay, was könnte denn die Sache besser machen? Also ich auch nicht. Ich habe einfach nicht überlegt, okay, was kann ich tun, damit es irgendwie, klar, man weiß ja so ein bisschen, ne? Bewegung hilft zum Beispiel, nicht so verkrampft und so weiter. Aber ja, vielleicht kannst du da mal noch sagen, du hast ja auch die Pille abgesetzt und diese ganzen krassen Symptome gehabt. Wie finde ich denn überhaupt dann raus, wie es um meine Hormone bestellt ist? Kann ich das testen lassen? Sollte ich das testen lassen? Und wie hast du es dann wieder in den Griff gekriegt? Also kann man zum Beispiel dann, also gerade so schlimmer Haarausfall, das ist ja, macht ja wahnsinnig viel auch mit dem ganzen, man leidet ja wirklich körperlich, psychisch wie verrückt und weiß nicht, was man machen soll. Und bis das alles wieder ins Lot kommt, das geht ja auch nicht an einem Tag. Also wie findet man raus, wie die hormonelle Lage dann ist, wenn man merkt, es stimmt was nicht? Und wie kriegt man es dann wieder korrigiert? Ja.
Ja. Also es ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil als ich die Pille abgesetzt habe und unter diesen unglaublich vielen Symptomen gelitten habe, einschließlich Haarausfall, das war bei mir, glaube ich, das wirklich das Schlimmste, weil wie du schon sagst, das ist, man fühlt sich unwohl. Ich hatte vorher eine Löwenmähne, nichts konnte die kaputt machen, das waren wunderschöne Haare und auf einmal hatte ich da ganz, ganz dünne Haare, kahle Stellen und ich wusste nicht, woher das kommt und da sind bei mir alle Alarmglocken angegangen und ich hatte Stress pur und ich bin wirklich davon von Pontius zu Pilates gelaufen, habe mit der Gynäkologin gesprochen, mit einer inneren Medizinerin, habe alle möglichen Blutbilder machen lassen. Ich war diagnostisch gesund. Es war nichts Auffälliges. Ich hatte vielleicht mal ein kleines bisschen Eisenmangel, so, ne, was auch wieder normal sein kann, gerade bei uns Frauen, wenn wir unsere Periode haben, aber ich war ansonsten, war alles total okay. Das Einzige, was ich hatte, was man rausgefunden hatte, war, dass ich einen Darmpilz hatte. So gut, den habe ich ausgehungert, mein Darm ist seitdem super in Schuss, alles gut. Dieses Problem, was dann eben auch wie deine Freundin, die Schmerzen hat und nicht aus dem Bett kommt, ja, wir wissen, das ist nicht normal und trotzdem gehen wir damit um, als wäre es normal, weil wir, ich glaube, in der Gesellschaft eben auch das gar nicht anders kennen. Das ist immer so dieses, ja, ich habe halt meine Periode, ich komme dann nicht aus dem Bett und ich liege da mit meiner Wärmeflasche und kann mich nicht bewegen. Da sind diese ganzen Tipps von wegen, ja, mach mal Yoga und beweg dich mal ein bisschen und so, damit deine Muskeln sich entspannen oder das bringt einem dann in dem Sinne gar nichts, wenn man will sich nicht bewegen, weil man eben diese Schmerzen hat. Aber in beiden Fällen bringt auch dieses große Blutbild oft nichts. Manchmal stecken da natürlich irgendwelche Nährstoffmangel dahinter, die man dann ausgleichen kann. Oft wird man aber auch nichts finden. Was ich immer sage, was man zusätzlich machen kann, ist ein Speicheltest, um die Hormone, also um einmal ein Hormonbild zu bekommen. Bei der Frauenärztin bekommt man oft nur einen Hormontest in Form eines Blutbildes. Das reicht tatsächlich oft nicht aus, weil man über den Speichel viel, viel mehr erkennen kann. Das sollte man auf jeden Fall, das kann man machen, das sollte man in Erwägung ziehen. Aber gleichzeitig kann man in den meisten Fällen, weil die Medizin einfach noch nicht so weit ist, das ist schade. Ich meine, es gibt unglaublich viele Forschungen, die jetzt im Moment stattfinden und das freut mich immer so sehr, 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 sehr zu sehen, weil der weibliche Körper einfach im Gegensatz zum männlichen Körper sehr, sehr unterrepräsentiert ist in der Forschung. Das ist schade. Aber da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg, dass das geändert wird. Aber es gibt eben Studien, die man sich angucken kann. Für die, die es interessiert, die haben wir auch auf unserer Webseite verlinkt. Da kann man sich, wenn man Lust hat, sich da mal durchwühlen, die eben diese Symptome untersucht haben und geguckt haben, wie kann man Symptome wie beispielsweise diesen Haarausfall, der hormonell bedingt ist, das sind ja alles immer nur Symptome, die von einem hormonellen Ungleichgewicht stammen, wie kann man das wieder in Schuss bekommen? Und das sind halt oft diese Änderungen im Lebensstil, wie beispielsweise Sport, ne? Auch hier jetzt nicht, also Sport ist ja nicht gleich Sport. Ich rede jetzt vom moderaten Sport und nicht von Leistungssport, weil das auch wieder Stress für den Körper bedeutet und da braucht man dann auch wieder eine komplett andere Ernährung, um denen entgegenzusteuern. Aber ich sage jetzt mal, bei uns Normalos, die gerne laufen gehen, die gerne Sport machen, ist das natürlich schon gegeben. Aber bei ganz, ganz vielen ist Sport zum Beispiel ein Fremdwort. Ja, da befindet Bewegung nicht wirklich statt. Und das sollte man definitiv in seinen Alltag integrieren. Aber auch gucken, wie eben gesagt, dass man sich entzündungsarm ernährt, dass man wirklich auf seine Ernährung achtet, darauf achtet, dass man nicht so viel Alkohol trinkt und nicht so viel Kaffee trinkt und am besten auch nicht raucht. Aber ich sage mal, das Schlüsselwort ist auch da wieder, alles moderat zu machen. Ne? Also immer alles schön in Maßen und dann ist gut. Aber wie gesagt, diese Studien zeigen eben auch, dass man, wenn man entsprechend in einer entsprechenden Menge und in einer entsprechenden Zusammensetzung dann auch supplementiert, also Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt, auf einer täglichen Basis, dass man diesen ganzen Symptomen, die hormonell bedingt sind, entgegenkommen kann. Das sind Studien, die kommen jetzt gerade so peu à peu in der Welt der Gynäkologinnen an. Viele verschreiben bei hormonell bedingten Symptomen das einzige Medikament, was sie verschreiben können, nämlich die Pille. Die Pille reguliert nicht deine Hormone. Wie gesagt, sie ersetzt sie durch künstliche. Aber dadurch sind auch die Symptome in den meisten Fällen tatsächlich weg. Na, da muss man halt gucken, was möchte man. Also ich würde niemals irgendjemanden verbieten oder abraten, die Pille zu nehmen, weil viele Frauen können auch sehr, sehr gut mit der Pille. Und das ist auch okay so. Aber bei den meisten verursacht die mehr Schaden, als es denen lieb ist. Und dann wird es schwierig, wenn man dann beispielsweise irgendwann da mal doch einen Kinderwunsch hat oder aus sonstigen Gründen die Pille absetzen muss. Und da darauf sollte man einfach achten, dass man seinem Körper die Unterstützung gibt, die er braucht.
Jetzt ist es so, dass viele Frauen tatsächlich ja wieder anfangen, Hormone zu nehmen, um nicht zu altern. Vielleicht kannst du da abschließend noch was zu sagen. Und wenn man jetzt merkt, hormonell, es kommt auch durch Ernährung und so nicht wieder ins Lot. Oder es ist ja schon ein ziemlich komplexes Thema. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen. Und wie man jetzt diese Energieräuber, also gerade jetzt nahrungsergänzungsmitteltechnisch, was sind vielleicht so kleine Dinge, die wir mal ausprobieren sollten oder ändern könnten, einfach um so ein bisschen alltagstauglich jetzt zu sein, mal was anzufangen?
Also, ich finde es unheimlich schade, dass wir in so einer oberflächlichen Welt leben, in der uns die Art und Weise, wie wir aussehen, wichtiger ist als unsere Gesundheit, unsere langfristige. Das ist meine Meinung. Vielleicht ist die auch sehr idealistisch, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ja, es werden nach wie vor Hormone verschrieben, auch in der Menopause, auch da würde ich jedem raten, sich die Studienlage dazu anzuschauen. Ich finde das sehr, 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 sehr schwierig und ich habe da eine sehr starke Meinung zu. Ich denke nämlich, man sollte seinem Körper eher in dieser Phase unterstützen und zwar auf pflanzlicher Basis und nicht noch mehr Hormone in den Körper jagen, wodurch noch mehr Stress entsteht. Aber Hauptsache, man versucht mit allen Mitteln diesen Alterungsprozess, der auf natürliche Art und Weise einfach stattfinden sollte, zu stoppen. Also das finde ich immer sehr, sehr schwierig. Ne? Also um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Du hattest gefragt, was sollte man mal ausprobieren oder was kann man ändern? Also wie gesagt, ich glaube abschließend ist sehr, sehr wichtig, dass man sich einfach mal über einen Zeitraum reflektieren sollte. Also aufschreiben, wie ist der Zyklus? Wie fühle ich mich? Was esse ich? Wie verhält sich zum Beispiel auch, wie ist mein Blähbauch? Ja, also weil unser Darm gibt uns ja auch sehr, sehr starke Anzeichen darüber, was wir gut vertragen und was wir nicht so gut vertragen. Und manchmal ist es eben, sind es die leckeren Dinge, die wir dann oft nicht so gut vertragen und auf die wir vielleicht im Großen, die wir vielleicht dann nicht im Alltag einnehmen, also essen sollten, sondern vielleicht einmal die Woche. So ein bisschen aufzuschreiben, was esse ich, was nehme ich da ein, auch was Nahrungsergänzungsmittel angeht. Hier ganz, ganz wichtig, mal zu gucken, woher kommen die Inhaltsstoffe? Kommen die aus China? Woher kommen die? Und B, ist die Zusammenstellung auch korrekt? Ja, weil ich sehe das jetzt, weil ich auf diesem Markt eben tätig bin und ich sehe, dass immer mehr Nahrungsergänzungsmittelfirmen irgendwo auftaucht. Zum Teil ist die Zusammensetzung einfach überhaupt nicht studienbasiert. Also sehr wichtig ist das studienbasiert? Woher kommen die? Und sind die Inhaltsstoffe, verfügen die über eine hohe Bioverfügbarkeit? Also bedeutet, können die vom Körper gescheit aufgenommen werden? Ganz, ganz wichtig. So. Und dann wirklich zu gucken, okay, wie reagiert mein Körper auch beispielsweise jetzt auf sportliche Tätigkeiten? Das kann man ja auch sehr, 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 sehr easy herausfinden. Tut mir Krafttraining gut? Tut mir Cardiotraining gut? An welchen Tagen bin ich fitter? An welchen Tagen bin ich nicht so fit? Wie geht's mir danach? Ja? Und was gebe ich meinem Körper, auch hier wieder Ernährung, was führe ich meinem Körper danach auch zu? Ja? Gebe ich dem genug Proteine? Unterstütze ich meine Enzyme? Was geht da in meinem Körper eigentlich so vonstatten? Ich glaube, das ist das Einfachste, was man machen kann und so das Einfachste, mit dem man mal starten könnte, um in die Richtung zu gehen, hey, ich unterstütze meinen Körper, ich habe meine Hormone im Griff oder mein hormonelles Gleichgewicht im Griff. Genau.
Dadurch, dass ich ja alles Mögliche teste, weiß oft gar nicht, ja, von was jetzt kommt. Also das ist ja teilweise auch fast schon zu viel, was man alles nimmt. Und
ja, total. Man sollte mit einer Sache sich mal 1 bis 3 Monate geben und dann weiter testen. Weil man kann erst, auch bei Skincare übrigens, ne, man kann ja erst wirklich wissen, ob was wirkt, wenn man es mal regelmäßig eine Zeit lang genommen hat. Also gerade bei Supplements, super, super wichtig. Aber man natürlich, wenn es einem nicht bekommt oder so, dann weiß man, okay, braucht man jetzt auch nicht weiter testen. Ne? Aber auch bei Skincare, wenn man dann einen Ausschlag bekommt, braucht man es auch nicht weiter testen. So im Grunde genommen ist ja immer so diese Langfristigkeit der Schlüssel, um zu sehen, okay, also bewirkt das was oder nicht? Und gerade bei so einem hormonellen Ungleichgewicht, der Körper braucht einfach eine Weile, bis er die Nährstoffe aufnimmt, bis er entgiftet, das dauert. Und das versuchen wir halt auch immer wieder zu kommunizieren und nicht zu sagen, hey, du nimmst das jetzt nicht einmal und morgen wachst du auf und deine Probleme sind alle weg, sondern man muss das halt einfach wirklich über den Zyklus nehmen. Und das eben mal mindestens 1 bis 3 Monate, weil diese Langzeitstudien gehen immer von einer Mindesteinnahme von 30 bis 90 Tagen aus. Und das ist halt noch was, was in dieser schnelllebigen Welt oft anstrengend ist für Menschen, ne? Weil wir wollen eine Lösung jetzt, und zwar jetzt sofort. So wie wenn man eine Schmerztablette nimmt, die dann sofort wirkt, ne? Und sagt, ah, okay.
Sollten wir eigentlich alle jetzt Süßkartoffeln essen? Das soll ja auch helfen.
Süßkartoffeln? Das ist spannend. Immer wieder kommen Dinge auf, wo ich denke, ah ja, okay, aber du könntest auch das und das noch zusätzlich essen. Es gibt halt, Süßkartoffeln sind super, ja klar, aber so sind auch Leinsamen oder Sonnenblumenkerne oder, weißt du, also es ist immer witzig, was so the next big thing ist in der Ernährung. Echt Hammer.
Ja, es ist ein Riesenthema, wir könnten jetzt noch Stunden sprechen.
Ja, ich glaube auch.
Ich habe gerade noch überlegt, man nimmt ja eben, also ich zum Beispiel nehme ja auch Nahrungsergänzungsmittel, auch Eiweißpulver. Mhm. Habe noch nie überlegt, ob es da irgendwie auch Produkte jetzt gibt, die speziell für Männer sind oder eher für Frauen. Oder ob es da vielleicht Dinge drin gibt, die für Frauen gut sind, für Männer nicht oder andersrum.
Ja.
Da macht man sich irgendwie auch keine Gedanken drüber. Was genau könnte man da mal ausprobieren? Und worauf würdest du als Frau jetzt achten? Was sollte auf gar keinen Fall in so einem Nahrungsergänzungsmittel sein? Was ist absolut kontraproduktiv? Und muss man darauf achten überhaupt? Oder ist es geschlechtsunabhängig? Das wäre vielleicht noch zum Abschluss interessant.
Das ist eine super, super, super gute Frage. Also es gibt tatsächlich Unterschiede bei Nahrungsergänzungsmitteln. Darauf kann man auf jeden Fall achten. Ganz, ganz wichtig ist, auf die Zutatenliste zu schauen, wie wenn man jetzt zum Beispiel einkaufen geht und sich einen Joghurt kauft, ne? Der eine Joghurt ist voller Zucker und Stabilisatoren und Dingen, die man nicht braucht. Der andere ist einfach nur Natur und gut und tolle Fette und super duper. So, das ist bei Nahrungsergänzungsmitteln genauso. Da zu achten darauf, sind da Zusatzstoffe drin, Stabilisatoren drin, Dinge drin wie Zucker oder anderen künstlichen Schnickschack, den der Körper einfach nicht braucht, weg damit. Weil all das kann unser eh schon so, so sensibles System, also unseren Menstruationszyklus, negativ beeinflussen. Also darauf haben wir zum Beispiel sehr stark geachtet. Es gibt aber auch andere Firmen bestimmt, die da sehr drauf achten. Also man sollte da einfach mal gucken, wenn man jetzt einen Nahrungsergänzungsmittel-Supplier seines Vertrauens hat, was die auf die Zutatenliste schreiben. Genauso beim Proteinpulver. Und auch da, ja, es gibt unglaubliche Unterschiede. Ich war letztens auf einer Fachmesse für Sportlerinnen tatsächlich. Und Sportler. Und da waren natürlich auch einige Firmen, die Proteinshakes, Pulver in allen Formen und Farben auf den Markt gebracht haben. Und auch da gibt es unglaubliche Unterschiede. Also da zu gucken, auch hier wieder auf die Inhaltsliste zu gucken und zu gucken, sind die clean? Ja, was ist da alles drin? Es gibt mittlerweile tolle Proteinpulver auf Erbsenbasis zum Beispiel. Das Erbsenprotein ist ein super tolles, pflanzliches, starkes Protein. Und da gibt es Firmen, die das wirklich clean anbieten. Also ohne groß Schnickschnack, ohne viel, ich sage mal, Bullshit dazu, so intern. Also ohne diese ganzen künstlichen Zusatzstoffe und Zucker und Zeug. Und das ist dann, das tut unserem Körper um einiges besser als diese Proteinpulver für, die irgendwie für die Muskelpakete schlechthin entwickelt wurden, wo sau viel chemisches Zeug drin ist, was keinem Körper eigentlich gut tut, also auch nicht dem männlichen eigentlich. Aber da kann man auf jeden Fall drauf achten, definitiv.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Tipps. Und ich glaube, wir werden jetzt alle ein bisschen achtsamer.
Ja, bitte. Das würde mich freuen.
Ja.
Das war der Runtimes Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.